Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Also solange du den Eindruck hast, dass das, was du machst, von einer gewissen Relevanz ist, und das habe ich noch, und wenn das Gegenteil der Fall ist, bin ich einer der wenigen, die es sich leisten können, auch guten Gemutes ins Exil zu gehen. Also ich werde mich den Leuten nicht länger als nötig hinterhertragen.
Thomas Gottschalk im Radio 1 Medienmagazin vom 4. Februar 2012. Und nun hat die ARD ja die Reißleine gezogen in der Todeszone Vorabend. Doch was kommt stattdessen? Ins Exil gehen? Wir wissen es nicht. Dokumentarfilmer würden gerne auf diesem Sendeplatz Doc-Filme sehen. Mehr dazu gleich im Radio 1 Medienmagazin vom 21. April 2012. Außerdem Volks-TV, die dritte Kraft, Singen für die Demokratie, der Eurovision Song Contest soll Menschenrechtsverstöße in den Fokus rücken, und Weiberfilme, Süßholz und Star-TV verdrängt das Seichte, das Dokumentarische. Und alles natürlich wie immer.
Mut zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Und wenn ich immer den Eindruck habe, dass das, was ich mache, bei den Leuten nicht gewünscht wird, dann lasse ich es.
Heute zu Gast bei Gottschalk Live.
Die Intendantinnen und Intendanten haben heute die Programmentscheidungen getroffen, die Sendung Gottschalk Live mit Beginn der Sommerpause zu beenden. Der Grund liegt, glaube ich, auf der Hand. Das ist die zu geringe Publikumsresonanz. Das heißt, dass Thomas Gottschalk am 7. Juni in diesem Jahr zum letzten Mal im Vorabendprogramm in seiner Sendung seine Gäste begrüßen wird.
Deutschlands meistgesehener Vorabend-Entertainment-Show.
Warum sind das in erster Linie Männer, die Plätze nicht freigeben und die nicht sagen, nee, die ihre eigenen Lobbys haben und ihre eigenen Fäden?
Ich gebe meinen frei demnächst, zum Beispiel. Ich habe einen, gehe mit gutem Beispiel voran.
Weißt du, was du machen solltest? Du solltest den Intendanten zuvorkommen und hinschmeißen.
Ich muss sagen, ich finde es auch natürlich sehr schade, dass Gottschalk Live beim Publikum nicht den Zuspruch gefunden hat, den wir alle diesem Format gewünscht hätten, und gerade auch nochmal, nachdem man das Sendekonzept nochmal geändert hat. Aber diese Sendung war von Anfang an ein Experiment.
Nun sind die ja von der ARD nicht auch jetzt gerade, also seit gestern beim Geschäft, und wissen, was ich da treibe.
Auf das sich auch Thomas Gottschalk mit seiner ganzen Persönlichkeit, mit seiner Kreativität und seiner guten Laune eingelassen hat. Er hat sich darauf eingelassen, mit uns gemeinsam ein Wagnis für den Vorabendprogramm auf Sendung zu bringen.
Das wissen alle, dieses Vorabendprogramm, ich habe es ja nicht selber die Todeszone genannt, und wir müssen einfach auch Verhalten ändern. Die Leute, die sich natürlich seit Jahren bei ihren Serien wiederfinden, das ist eine Work in Progress.
Das offensichtlich um diese Sendezeit vor 8 Uhr und bei der Publikumsstruktur, die wir am Vorabend haben, dieses Format einfach nicht im ausreichenden Maß angekommen ist. Es ist ja nicht so, als sei es jetzt totaler Reinfall gewesen, aber es hätte eine größere Akzeptanz haben müssen.
Jetzt einfach heimgehen? Nein.
Ich würde sagen, ich mache das noch bis Juni.
Bis 6. Juni. Wollen wir es ein? Ich mache hier bis 6. Juni, trage ich den Banner, und dann soll aber eine Frau hier sitzen. Das würde ich fordern.
So.
Da, ich gehe nur, wenn hier eine Frau kommt. Ein Kerl, das kann ich selber.
Und man muss auch akzeptieren, wenn das Publikum ein solches Format an diesem Sendeplatz nicht annimmt. Und das ist eindeutig der Fall. Und dann halte ich es auch für richtig, zu sagen, nach der Sommerpause setzen wir dieses Format nicht fort.
Ich will einen Service, ich will Menschen etwas anbieten, worüber sie sich freuen, woran sie Spaß haben. Berühmt bin ich schon, reich bin ich auch schon, also mehr brauche ich nicht.
Thomas Gottschalk aus dem Februar und vom 18.04. in Gottschalk Live zusammen mit Anke Engelke und Monika Piel, die WDR-Intendantin und ARD-Vorsitzende in dieser Woche. Interessant ist, dass bereits am 23. Februar die AG Doc, in der Dokumentarfilmer organisiert sind, offenbar unter dem Eindruck der schon damals zu konstatierenden Quoten den Vorschlag gemacht hat, in dieser Vorabendsendefläche lieber Dokumentarfilme zu zeigen. Ich fragte den Vorsitzenden der AG Doc in dieser Woche am Rande des Mainzer Mediendisputs Berlin, Thomas Frickel, ob er die Forderung jetzt wiederholen würde, da nun offenbar Sendeplatz frei würde.
Nee, also das, was Herrn Gottschalk zum Schluss den Hals gebrochen hat, das würden wir ja aber auf jeden Fall überbieten können. Ne? Wir hatten ja einen ganz konkreten Vorschlag gemacht und den auch durchaus ernst gemeint. Leider haben wir bis heute keine Antwort bekommen von Herrn Harris, an den sich, also den Programmchef der ARD, an den sich der Vorschlag ja gerichtet hat. Und wenn er denn jetzt, wo er in Nöten ist, sich wieder an uns wendet, Hilfe suchen, wir werden niemanden abweisen, der uns um etwas bittet.
Aber ging es Ihnen nur um die Besetzung eines prominenten Sendeplatzes am Vorabend vor der Tagesschau? Oder glauben Sie wirklich, dass man dokumentarfilmaffin ist in dieser Zeit, wenn man von der Arbeit kommt, wenn man welche hat und sich auf den Abend vorbereitet? Ist da nicht eher dann doch seichte Kost interessanter aus Erfahrung, drei vom Grill oder wie das, was da alles lief, Fernfahrer mit Manfred Krug, der Fahnder und so weiter?
Ach, das weiß ich nicht. Wir würden natürlich, wenn wir uns darauf verständigen könnten, im Kreise der vielen Autoren, Regisseure und Produzenten, die in der AG Dokumentarfilm zusammengeschlossen sind, so einen Sendeplatz zu bespielen, uns natürlich anschauen, was das für eine Zeit ist und uns in der Machart der Filme sicher diesem Sendeplatz auch anpassen. Ich glaube aber, dass es geht. Und die Kritik, die sich mit diesem Angebot an die ARD-Programmdirektion verbunden hat, war ja eher die, dass man dem Dokumentarfilm von vornherein nichts zutraut und dass man immer meint, man müsse ihn eben im Programm verstecken und dann auch in der Budgetzuweisung innerhalb der Sender schlecht behandeln. Und ich meine, diese 5%, um die es da lange Zeit bei Gottschalk ging und die dann immer noch weiter nach unten gesunken sind, das ist eine Marge, die würden wir also locker halten können. Da bin ich ziemlich fest davon überzeugt.
Mit Gorilla und Co., aber doch nicht mit gesellschaftsrelevanten Themen, oder doch?
Also ich bin da ganz optimistisch, weil ich stelle mir vor, dass das wahre Geschichten im Grunde genommen was sind, was die Menschen schon immer interessiert hat. Also man denke so an die Bänkelsänger, die mit den erschrecklichen Begebenheiten schon über die Jahrmärkte gezogen sind. Und es ist bei jedem Menschen so eine Neugierde auch vorhanden, sich so ein bisschen mit der Schlüssellochperspektive in Geschichten anderer Menschen einzufühlen. Und ich glaube, nichts ist interessanter als spannende Geschichten von Leuten, in denen man sich zum Teil selbst wiederfindet. Und wenn man das bedient, glaube ich, könnte das auch für ein größeres Publikum und auch für das Vorabendpublikum interessant sein. Der Programmvorschlag, den wir gemacht haben, war ja mein aufregendstes Erlebnis. Da lässt sich sehr vieles einpacken.
Nun haben die Dokumentarfilmer prominente Sendeplätze bei ARD und ZDF und trotzdem höre ich...
Ja, so prominent sind sie dann doch wieder nicht, weil wir sind ja so eine Verschiebemasse. Ne? Und am deutlichsten hat sich das gezeigt, als diese Talkleiste, mit der die ARD jetzt, wenn man die neueste Kritik des WDR-Rundfunkrats sich vor Augen führt, ja gar nicht mehr so glücklich ist, als die eingeführt wurde. Da hat man es ja wirklich gemerkt, dass dann ein Sendeplatz an einem Wochentag völlig abgeschafft wurde, erstmal ersatzlos. Dann hat man zaghaft wieder Versuche gemacht, das doch mal auch zur Primetime zu probieren, war völlig überrascht, dass da auf einmal Leute zugeschaut haben, was offenbar diese Leute überhaupt nicht erwartet haben und was wir aber schon immer gesagt haben. Ne? Und was wir erkennen können, ist eine sehr große Nervosität der Leute, die für das Programm verantwortlich sind, ein ganz geringes Zutrauen in das, was sie selbst machen, und das macht natürlich auch die Zuschauer konfus. Ne? Und dann muss man sich nicht wundern, wenn zum Schluss dann irgendwelche halbgaren Sachen dabei rauskommen. Das trifft auch für die Formen zu. Also einer unserer Kritikpunkte ist ja, dass im Grunde genommen sich das öffentlich-rechtliche Fernsehen völlig ohne Not an der Machart dessen orientiert, was das Privatfernsehen immer zu bieten hat. Und das kann sein National Geographic TV, Discovery Channel, diese Ebene. Und das kann auch sein, wie zum Beispiel bei dem Markencheck jetzt etwas, was in Galileo vorgeführt worden ist. Also man sucht und dann hat man was und dann versucht man das schnell umzusetzen.
Aber was ist daran zu kritisieren, wenn es internationale Trends gibt? Ist das eine Frage, wie Fernsehen finanziert ist, welche Ästhetik dabei hinten rauskommt?
Zu kritisieren ist, dass ich glaube, die Leute, die eine Gebühr bezahlen, den Anspruch erheben können an das gebührenfinanzierte Fernsehen, dass sie dort was anderes zu sehen bekommen, als das, was sie überall sonst in den privaten Kanälen kostenlos sehen können. Und wenn man durchzappt und inzwischen auch schon bei Arte Dinge sieht, wo man nicht weiß, ob man jetzt in irgendeinem kommerziellen Sender ist oder eben im europäischen Kulturkanal, dann ist das eine bedenkliche Entwicklung. Ich meine, so extrem ist es noch nicht, aber der Trend geht dahin. Und diese Tendenz, das eigene Profil zu verlieren, den Markenkern zu verlieren. Das ist etwas, was beispielsweise Professor Kirchhoff in seinem Gutachten, mit dem er die Einführung der Haushaltsabgabe begründet, ja auch explizit benennt. Er sagt, also die Identität dieser Programme muss erkennbar bleiben und es ist nicht zulässig, dass mit Gebührengeld Anbiederungen an den Massengeschmack passieren oder populistische Dinge passieren. Und das kritisieren wir allerdings ganz stark, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen, was es gar nicht nötig hat, sich in vielen Bereichen so benimmt, als würden sie mitten in einem Markt stehen und mit Quoten argumentieren. Quote ist die Währung, die mal die werbetreibende Wirtschaft ausgedealt hat mit den Privatsendern, um Zuschauerpotenziale zu verscherbeln, ne? Und ich weiß bis heute nicht, was das bei der Bewertung öffentlich-rechtlicher Programme für eine Rolle zu spielen hat.
Thomas Frickel, der Vorsitzende der AG DOC. Und ich spreche gleich mit dem Erfinder der werberelevanten Zielgruppe 14 bis 49. Das ist Helmut Thoma. So, wir wechseln jetzt das Programm. Sie werden es unschwer erkennen, obwohl der eine Protagonist, der kommt Ihnen sicherlich bekannt vor, weil er eben noch bis vor kurzem hier zu hören war.
Wenn Sie Privatfernsehen, was gucken Sie da?
Ja, eigentlich relativ wenig, weil ich spät nach Hause komme und den ganzen Tag über schon die wunderbaren Sendungen ja schon anschaue.
Aber gerade rechtzeitig zur Late Night.
Selbstverständlich, ist, ja, deswegen sehe ich die meisten.
Die Sendung für Führungskräfte.
Ist eins, mir die teuerste Sendung sozusagen.
Die ihm teuerste. Und Sie wurden mit Herrn Kirch beim Abendessen beobachtet, das wird ja sofort in der Szene. Sie wechseln nicht, tun Sie mir das nicht an, das muss ich zu ihm.
Ich wechsle auch nicht zum WDR, also ich bleibe schon dort.
Helmut Thoma, Sie wechseln zu Volks-TV, bevor wir dazu kommen. Das war eben ein Ausschnitt aus einer Sendung bei RTL damals 1994. Da waren Sie zu Gast bei Thomas Gottschalk. Bei wie viel Millionen Quote haben Sie damals den Stecker gezogen?
Ja, eigentlich bei fast 2 und das war eigentlich durchaus schon in der Nähe, also 2 Millionen wollten wir erreichen, aber es ist dann wirtschaftlich sozusagen nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben, aber auch Gottschalk wollte eigentlich aufhören, nachdem ich ihm ja auch die Rückkehr zu Wetten, dass ermöglicht habe. Das war ihm auch im Grunde genommen höchstwahrscheinlich zu anstrengend, jeden Abend da aufzutreten. Also es war von beiden Seiten dann zu Ende.
Aber bei wie vielen Millionen hätten Sie gesagt, das kann man durchaus weiterführen, das Experiment?
Naja, man hätte vielleicht, wenn eine 500.000 noch dazugekommen wäre und vor allem auch die werbetreibende Wirtschaft das mir angenommen hätte, dann hätte man das gerne weitermachen können. Nicht, aber vor allem hätte auch dann Gottschalk machen wollen oder müssen, ja.
Also Sie können die ARD durchaus verstehen, dass man jetzt bei rund 1 Million sagt, also wir führen das Experiment jetzt nicht weiter.
Kann ich das verstehen, wobei ich allerdings sage, das hätte man, wie gesagt, im Vorhinein wissen müssen, dass man in 20 Minuten nicht eine Talkshow entwickeln kann. Das funktioniert ganz einfach schon von der Zeit her nicht. Da waren Werbeeinblendungen und eine sehr starke Gegenprogramme der eigenen, im eigenen Bereich, das ist ja im Bereich des sogenannten Werberahmenprogramms, also das war mit hoher Wahrscheinlichkeit von vornherein nicht machbar.
Mit den Erfahrungen von RTL natürlich, weil es war ja so ein ähnliches Format, wenn man so will. Ne?
Ja, genau. Aber wie gesagt, es war ja Stunde fast, während hier so 20 Minuten und da kann man ja nichts machen. Ne?
Nun sind Sie nicht zum Westdeutschen Rundfunk gewechselt, das habe ich gesagt, sondern Sie wollen jetzt Volks-TV machen. Nun hat das deutsche Volk schon den Volksempfänger gehabt, Volkswagen, Volkspolizei und Volksbibel. Was ist nun Volks-TV?
Naja, auch ein Fernsehsender, der wieder sozusagen aufschließen muss, soll zu dem, was eigentlich die Bevölkerung haben möchte, vor allem etwas jüngere Zuschauer. Das ist ja einmal ein Arbeitstitel einmal und höchstwahrscheinlich werden wir es Volks-TV nennen. Es gibt ja alle möglichen Volksprodukte und Volk ist ja nichts Schlechtes einmal. Ich meine, dass das immer wieder von den Falschen genutzt wird, dagegen kann man sich ja nicht wehren. Deshalb kann man ja nicht den Begriff Volk, der ja sehr positiv eigentlich ist, sozusagen desavouieren.
Ja, aber ja, wir sind das Volk, wir sind das Volk, das kennen Sie auch noch aus Leipzig.
Ja, genau. Was man eigentlich machen müsste ist, oder beziehungsweise was die Idee dabei ist, dass man das erste deutsche sozusagen Network, das was die Amerikaner, wo die eigentlich das Privatfernsehen entwickelt haben und wo auch unsere Öffentlich-Rechtlichen ihre gesamten Anregungen hergenommen haben am Beginn ihrer Tätigkeit, nämlich die Networks, das sind nichts anderes als wie das, was Volkstv machen möchte, aufbauend auf regionalen und lokalen Sendern ein Gesamtprogramm, ein nationales Programm drüber zu geben und es mit den lokalen und regionalen zu vernetzen. Das ist die Idee dabei, die noch dazu für Deutschland deshalb besonders adäquat ist, weil ja Fernsehen und Hörfunk beides regional sozusagen rechtlich zuzuordnen ist. Das ist Ländersache. Das ist eindeutig durch den Bundesverfassungsgerichtshof so festgestellt worden.
Was muss man da für Geld mitbringen, um sowas zu machen?
Überschaubar. Ich meine, wir wollen in den ersten 1,5 Jahre mit 30 Millionen, das ist ja praktisch wirklich eine überschaubare Summe im Vergleich zu den allen anderen. Damit kann man nicht einmal einen Fußballclub richtig betreiben, aber im Fernsehen geht, wenn man nämlich ein Fernsehprogramm macht, das sich sehr mit den Social Medias beschäftigt, also mit Facebook, mit Twitter und YouTube und alles Mögliche, natürlich nicht ausschließlich, sondern auch sie einbezieht in das Programm. Und ich glaube, dass hier noch einmal eine Möglichkeit besteht, nachdem die Fernsehsender alle sehr, sehr alt geworden sind. Die Jugend schaut kaum die traditionellen Fernsehprogramme an, selbst die privaten sind relativ alt. Also Sat.1 liegt bei 50 und RTL bei 46. Also das ist ja die erste Jugend auch schon vorbei. Ne?
Wie sieht das aus? Sieht man dann, wie irgendwelche lustigen Moderatoren YouTube-Videos spielen?
Naja, man kann dort Castingshows machen, man kann alles Mögliche machen. Auch das ist ja auch schon versucht worden. Wie das gelaufen ist, das war allerdings etwas zu einfach, glaube ich. Die Integration ist das Wichtige. Heute, das, was halt so wichtig ist, dass ja das Fernsehen so einfach vom Technischen her geworden ist. Man kann halt mit Kameras, im Grunde genommen kann man HD-Videos mit einem Smartphone drehen und übermitteln und man kann mit Skype Leute hineinschalten. Also, was das Fernsehen, das ja eigentlich noch immer eine große Zukunft vor sich hat, diese ganzen Redereien, das Fernsehen verliert und ist ja alles Unsinn. Wenn man die Zahlen anschaut, wird das Bewegtbild, nennen wir es halt Bewegtbild, eine immer größere Rolle spielen in der Zukunft und die Printmedien werden zurückgehen, die werden immer weniger bedeutend sein, aber die Bewegtbildangebote werden größer werden. Und da kann man sich natürlich schon vorstellen, dass der Zuschauer und vor allem der jüngere Zuschauer stärker integriert ist, dass er hier mit tun kann. Das wollen die meisten. Dieses Interaktive in dem Sinne spielt eine Rolle.
Ich kann es mir immer noch nicht so genau vorstellen. Also klar, der Zuschauer kann mitmachen, aber dann muss das ja irgendwie strukturiert werden. Es muss inhaltlich sortiert werden. Also Sie planen möglicherweise auch Nachrichtensendungen dann mit User-Generated Content? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das muss nicht sein. Das kann man natürlich auch machen. Man kann zum Beispiel sehr, sehr gut in verschiedene Redaktionen hineinschalten. Halt ist ein Studio, das man zum Beispiel, was beim ZDF 36 Millionen gekostet hat, ist mit fast, also nicht ganz, sagen wir zu 90%, um 70.000 hinzustellen. Das kann man irgendwo direkt zum Geschehen hinbringen. Also das heißt, da ist viel, viel andere Möglichkeiten vorhanden. Also dieses Fernsehen, wie wir sie jetzt kennen, das paar schöne alte Tante Fernsehen, die also Studios und so brauchen, das ist nicht mehr notwendig. Und da muss man konsequent auf diese Richtung übergehen. Auf das kommt es an.
Wann können wir das Programm sehen? Also es hieß immer April 2012.
April starten, aber das hat sich etwas verzögert, weil natürlich auch verschiedene Formalien, in Deutschland ist eine der höchsten Konzentrationen festzustellen im Privatfernsehen, die man überhaupt vorstellen kann. Und praktisch gibt es ja mehr zwei Gruppen. Dann würde ich sagen, aber trotzdem sehr eine hohe Formalismus gibt. Vorhanden 14 Landesmedienanstalten, die müssen alle zustimmen. Also obwohl das rein formal ist, weil ja da nichts, also sozusagen keiner dabei ist, der in Deutschland Fernsehen betreibt. Aber trotzdem, das wird höchstwahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber im Laufe, sagen wir des Frühjahrs, wenn es also nicht April ist, dann ist halt Mai. Es ist ja alles relativ flott dann zu starten.
Ich hatte Sie, als wir uns für dieses Interview verabredeten, in der Türkei erwischt. Haben Sie da Geld eingesammelt?
Nein, da habe ich kein Geld eingesammelt. Ich bin da im Verwaltungsrat der größten türkischen Fernsehunternehmen, der Doğan. Ich komme zwar alle paar Monate dorthin. Schauen wir an, wie toll das eigentlich es in der Türkei läuft, die wirklich ein sehr integriertes Fernsehen haben. Dort ist mit weitem Abstand das Dohan TV, Kanal D voran und nur private und die öffentlich-rechtlichen spielen kaum eine Rolle mehr.
Dann verraten Sie noch, wer mit Ihnen im Boot sitzt?
Wie mit mir im Boot sitzt, das ist bei Volks-TV. Naja, das will ich jetzt noch nicht sagen, weil das muss man dann bei einer Pressekonferenz zum Start einmal bekannt geben, aber das ist ja immer so ein bisschen kompliziert. Das kann ich Ihnen leider derzeit noch nicht sagen.
Aber die werberelevante Zielgruppe von 14 bis 49 wird sicherlich bei Ihnen eine Rolle spielen?
Ja, die wird eine Rolle spielen. Die ist ja das sozusagen, wie ich die in den deutschen Markt gebracht habe, ist ja bis heute noch genauso lebendig. Ich staune ja drüber, auch nach 20 Jahren, als Grundauswahl. Natürlich geht es dann weiter in Verfeinerungen, aber als Prinzip hat sich durchgesetzt. Und ich meine, man muss ja sehen, unsere lieben öffentlich-rechtlichen Kollegen, das meine ich durchaus, ich komme ja auch vom Öffentlich-Rechtlichen, war dort 7 Jahre in einer leitenden Position, die sind halt aus diesen Gruppe völlig heraus. Ich meine, wenn man bedenkt, dass das der Durchschnittszuschauer des ZDF inzwischen 62 ist und die ARD ist kaum jünger, also was weiß ich, knapp 61, dann sieht man, dass 14 bis 49 für die Kollegen ja kein Thema mehr ist. Also das Ganze spielt sich dann nur im Privatbereich ab.
Aber das sind auch Menschen, Herr Thoma, und ist doch gut, wenn man da eine gewisse Aufgabenteilung hat. Ich bedanke mich jedenfalls erstmal bis hierhin. Ich hoffe, haben auch Jüngere zugehört, sowie auch Ältere. Sie sind informiert worden über das Volks-TV und maßgeblicher Initiator ist Helmut Thoma und Sie haben ihn eben gehört im Radio 1 Medienmagazin. Vielen Dank.
Dankeschön auch. Wiederhören.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und gleich Vera Linz. Aber zuvor noch folgende Bemerkung. Am 26. Mai in Baku ist ja das Finale des Eurovision Song Contest. Und das wird wahrscheinlich nicht als reine Party gefeiert werden können, denn überschattet ist der Musikwettbewerb von der inakzeptablen Menschenrechtssituation in Aserbaidschan. Und seit Monaten machen NGOs darauf aufmerksam, wie stark grundlegende Rechte eingeschränkt sind. Daran hat sich auch in den letzten Wochen vor dem Song Contest nichts Wesentliches geändert. Deutliches Beispiel. Am Donnerstag dieser Woche ist ein 35-jähriger Reporter, der Menschenrechtsverletzungen dokumentiert hatte, bewusstlos geschlagen worden. Wie genau sieht nun die Situation in Aserbaidschan aus, 5 Wochen vor dem Finale des ESC in Baku? Darüber haben in dieser Woche NGOs auf einer Pressekonferenz in Berlin informiert und Vera Linz war dabei. Wie lautet dein Fazit?
Naja, mein Fazit ist es nicht zuallererst, sondern das Fazit der NGOs, die sich dort präsentiert haben. Und die sagen, in den letzten 10 Jahren hat sich die Menschenrechtssituation in Aserbaidschan kontinuierlich verschlechtert. Zu dieser Einschätzung kommt zum Beispiel Leyla Aliyeva. Sie ist Direktorin des Forschungsinstituts Center for National and International Studies in Baku. Die Situation ist schlimmer geworden aufgrund der sprudelnden Einnahmen durch Erdöl, die 2012 sehr hoch waren. Aufgrund dieses Geldes meint die Regierung, sich nicht weiter um Menschenrechte kümmern zu müssen. Sie glaubt, dass Menschenrechte und Demokratie westlichen Geschäftspartnern weniger wichtig sind als der Handel mit Öl. Ja, alle oppositionellen Gruppen in Aserbaidschan würden überwacht und in praktisch allen Lebensbereichen Grundrechte verletzt, etwa die Pressefreiheit, die Versammlungs- und die Glaubensfreiheit. Und dieser Kritik schloss sich auch Markus Löning an. Er ist der Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechte und er warf Aserbaidschan massive Menschenrechtsverletzungen vor und forderte die sofortige Freilassung von Journalisten und politisch Inhaftierten.
Ja, dass in Aserbaidschan also nun Presse- und Meinungsfreiheit arg gestört sind oder überhaupt nicht existieren, darüber haben wir ja hier im Medienmagazin vor einiger Zeit bereits gesprochen. Aber es ist ja immer so, auch in Peking war das so, kurz vorher gibt es dann plötzlich irgendwie Freiheiten und dann oder partielle Freiheiten. Kann man das in Aserbaidschan auch beobachten?
Also offenbar so gut wie gar nicht. Derzeit sitzen 6 Journalisten in Haft und es gibt so gut wie keine freien Medien, sagt Michael Rediske von Reporter ohne Grenzen.
Es gibt wenige nichtstaatliche Medien in Aserbaidschan, denn 20 von 22 Fernsehstationen sind in staatlicher Hand und auch 80% der Printmedien. Und die wenigen kritischen Medien werden immer bedroht, werden verfolgt. Die Situation ist tatsächlich schwierig.
Und um deine Frage ganz präzise zu beantworten, auch jetzt kurz vor dem Finale des ESC hat sich daran kaum etwas geändert. Minderheiten wie etwa Homosexuelle werden nach wie vor diskriminiert. Das spielt natürlich gerade im ESC eine besondere Rolle. Freie Meinungsäußerungen sind weiterhin so gut wie tabu, meint Rasul Jafarov. Er ist Gründer der Kampagne Sing for Democracy.
Sie haben zwei Demonstrationen zugelassen. Eine Demonstration der Jugendorganisation am 17. März und eine Kundgebung der oppositionellen Parteien am 8. April. Aber deshalb kann man nicht von einer positiven Entwicklung sprechen. Zwar wurden die Veranstaltungen erlaubt, aber sie durften nur weit entfernt vom Zentrum Bakus stattfinden. Und einige Demonstranten wurden vorher unter Druck gesetzt, auch wenn die Demonstrationen gestattet waren.
Aber trotz dieser Situation kommt für Jafarov und für viele andere der Boykott des Eurovision Song Contests überhaupt nicht in Frage. Er hofft, dass durch den Wettbewerb die kritische Lage in Aserbaidschan mehr Aufmerksamkeit erhält und Menschenrechte halt wieder mehr Geltung bekommen.
Genau, und deswegen gab es ja auch Kritik im Vorfeld des ESC-Finales, als man also den Song gesucht hatte jetzt, den deutschen Wettbewerbssong, weil nicht angemessen berichtet worden sei über Menschenrechtsverletzungen in Aserbaidschan, wie zum Beispiel Zwangsräumungen von Privatwohnungen, sondern dass das eigentlich nur tatsächlich wieder so ein Casting war, ein völlig unpolitisches. Wie würdest du das einschätzen?
Ja, angemessen ist die richtige Bezeichnung, denn die Kritik, die zum Beispiel vom Fernsehkritiker Stefan Negemeyer kam, lautete ja nicht, dass nicht genug berichtet worden ist, sondern dass nicht an den richtigen Stellen berichtet worden ist. Also er hat zum Beispiel vermisst, dass in den Vorausscheiden nichts über die Menschenrechtssituation gesagt worden ist, sondern wie du sagtest, eben nur ein reines Casting stattgefunden hat, dass die Probleme nicht thematisiert worden sind. Darüber kann man sicher diskutieren, ob das angemessen gewesen wäre oder nicht. Der ARD-Unterhaltungschef Thomas Schreiber hat dazu folgende Position.
Weil eine Unterhaltungssendung ist und weil 3 Minuten für so ein doch relativ komplexes Thema nicht ausreichen und weil das erste ja eben doch ein vielstimmiges Fernsehprogramm ist, in dem ja auch Fernsehbeiträge in anderen Sendungen, TTT, im NDR-Medienmagazin ZAP zu sehen waren. Also wir werden uns mit allen Themen, die damit zusammenhängen, beschäftigen und wir werden die Berichterstattung rund um alle Themen in Aserbaidschan, gerade in der Woche oder den Wochen vor dem Eurovision Song Contest am 26. Mai schon relativ breit in vielen Programmen im Radio und Fernsehen intensivieren und an der Stelle eben über alle Themen, die es zu berichten gibt.
Also da kann man sicher geteilter Meinung sein, ob das jetzt nötig gewesen wäre in den Ausscheiden. Ich persönlich denke, dass man es auch in solchen Shows hätte durchaus anschneiden können. Das hätte ich also überhaupt nicht problematisch gefunden.
Die NGOs erhoffen sich zumindest, du sagtest es, dass die internationale Gemeinschaft genauer hinschaut auf die Menschenrechtsverletzungen in Aserbaidschan. Doch kann das tatsächlich etwas bewirken? Der ist ja dann vorbei, der Song Contest, und dann geht man ja zum normalen Alltag wieder über, oder gibt es da Hoffnung?
Also ich persönlich, da kann man natürlich nur mutmaßen, aber ich persönlich sehe das skeptisch. Wir haben es ja gesehen, dass ein Journalist gerade erst bewusstlos geworden ist, jetzt im Vorfeld. Wir haben ein anderes Beispiel in Kürze, die EM in der Ukraine. Die Situation dort wird auch sehr kritisch gesehen. Das ist am Rande einer Diktatur, heißt es. Pressefreiheit ist ganz unter ferner Liefen, steht hinter dem Irak. Trotz Fußball, also da hat zum Beispiel das überhaupt nichts bewegt, wird auch nicht groß thematisiert. Hören wir noch mal kurz Michael Rediske von Reporter ohne Grenzen, wie er die Wirkung des ESC auf Aserbaidschan einschätzt.
Das wird man erst langfristig beurteilen können. Wir haben das Beispiel der Olympischen Spiele in China. Dort hat es eine gewisse Öffnung während der Spiele gegeben, aber wir sehen, dass Jahre später sich im Wesentlichen nichts verändert hat. Zunächst mal bewirkt der Druck und die Gäste aus dem Ausland nur, dass während des Events geöffnet wird und mehr Spielraum existiert. Ob das langfristig von Dauer sein wird, wird sich zeigen und wird auch davon abhängen, wie stark die Weltöffentlichkeit mit diesem Druck weitergeht.
Ich denke, der Versuch ist auf alle Fälle lobenswert. Wir werden sicherlich das noch etwas genauer im Blickfeld lassen, denn es ist ja noch nicht so weit. Im Mai geht es ja erst los. Und ich denke, die Berichterstattung wird auch jetzt richtig erst anziehen. Vera Linz hatte berichtet. Vielen Dank. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, es gab in Berlin wieder eine Berliner Ausgabe des Mainzer Mediendisputs. Diesmal unter der großen Überschrift Weiberfilme, Süßholz und Star-TV verdrängt das Seichte, das Dokumentarische. Da haben Sie ja schon ein Interview gehört. Per Twitter com Medienmagazin können Sie dort auch die Langfassung mit Thomas Frickel, dem AG-DOC-Vorsitzenden, hören. Ich habe aber auch noch Stefan Lambi, er war auch Panel-Teilnehmer, gefragt. Er ist Journalist, Fernsehautor und Produzent. Zum Beispiel hat er den Film gemacht, Der Domino-Effekt kippt der Euro, zu sehen gewesen bei Arte und ZDF. Und zum Abschluss des Medienmagazins nochmal, ja, die spannungsreiche Frage, Dokumentarfilm, Unterhaltung, wie soll man sich entscheiden innerhalb des öffentlich-rechtlichen Systems?
Nach der Diskussion kann man den Eindruck bekommen, Herr Lambi, dass der Dokumentarfilm chronisch unterfinanziert ist, dass nur ältere Kollegen drehen und dass die Sendeplätze immer geringer werden. Mein subjektiver Eindruck ist anders und man muss natürlich auch das Internet mitdenken. Da gibt es auch viele Formate, wo sich auch Leute ausprobieren und auch sogar Geld verdienen. Ist mein subjektiver Eindruck völlig so konträr mit dem, was hier auf dem Podium festgestellt wurde?
Naja, ich gebe Ihnen recht. Es gibt ausreichend Sendeplätze für dokumentarische Formate und Journalismus. Aber ich möchte widersprechen, viele von denen werden immer schlechter budgetiert. Das ist ein Problem für die Branche, irgendwann ein Problem für die Sender und am Ende natürlich auch für die Zuschauer. Also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass viele, nicht alle, aber viele Sendeplätze schlechter budgetiert werden als vor 3-4 Jahren.
Können Sie da irgendeine Größenordnung nennen, damit man sich mal vorstellen kann, womit kam ein Dokumentarfilm in den 80er und 90er Jahren aus und was bekommt heute jemand, der einen Film abliefert?
Nein, 80er und 90er ist nicht mein Bezugsrahmen, da habe ich auch noch nicht als Produzent gearbeitet, aber es macht keinen Sinn, Ihnen eine Zahl zu nennen, weil die Formate sehr unterschiedlich sind und die Plätze sehr unterschiedlich sind. Aber viele Plätze haben einen Rückgang von 10-20% im Budget zu verzeichnen. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
Was ist die Ursache? Sind es die Sportrechte oder ist es einfach, dass so viel in der Verwaltung hängen bleibt?
Es ist eine eher philosophische Frage. Also wie verstehen Programmverantwortliche ihren Sender, ihren Auftrag? Und da verschiebt sich was. Und es verschiebt sich weg vom dokumentarischen Journalismus und hin zu unterhaltenden Formaten.
Das wird erklärt dadurch, dass man auch eine gewisse Zuschauerakzeptanz berücksichtigen muss, weil die Gebührenlegitimität sich daraus erklärt, dass man für eine breite Bevölkerungsschicht Fernsehen machen muss, weil man auch von einer breiten Bevölkerungsschicht das Geld bekommt. Was setzen Sie dem entgegen?
Dagegen ist im Prinzip nichts zu sagen. Nur muss man sehen, dass Fernsehdokumentationen und Reportagen häufig mehrfach einsetzbar sind, anders als Live-Programme. Und es passiert ja auch. Es gibt eine große Verwertungskette des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und Fernsehdokumentationen werden in dieser Verwertungskette rauf und runter gesendet. Also die Verwertungsmöglichkeiten einer Dokumentation sind ungleich größer als die von Live-Unterhaltung oder Live-Sport. Also betriebswirtschaftlich ist das nicht nur sinnvoll.
Nun gab es den Vorschlag für Gottschalk Live, da eine Dokumentarschiene einzuziehen. Das wäre von der AG-Doc möglicherweise sinnvoller, als dann ein anderes Unterhaltungsformat dort zu etablieren.
Ich habe es als Scherz empfunden und ist aber eine interessante Diskussion, ob nun 19.30 Uhr ein guter Sendeplatz für Dokumentationen ist. Das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, da gibt es in der Tat bessere. Aber 22.45 Uhr ist auch kein guter Platz für eine Dokumentation. Das ist einfach zu spät für eine öffentliche Debatte über Themen, Stoffe, die uns alle angehen.
Spielt tatsächlich die Sendezeit noch so eine Rolle? Günter Struve, der Programmdirektor der ARD, sagte mal vor, glaube ich, 5 Jahren war das, als er diese Funktion innehatte, es gibt eigentlich gar keine Primetime, es gibt für jedes Format im Prinzip den idealen Zeitpunkt. Und der kann zum Beispiel bei Monitor 21 Uhr sein und nicht 20.15 Uhr. Der kann für einen Dokumentarfilm 22 Uhr sein, weil man da die Ruhe zu Hause hat, die Kinder ins Bett gebracht hat und sich einem Thema wie, ich sag mal, Krebs im Alter eher widmen kann als um 20.15 Uhr. Ist es tatsächlich die späte Sendezeit?
Ich würde Struve im Prinzip recht geben. Jedes Thema, jedes Format hat eine eigene Primetime. Aber ich bezweifle, dass die Primetime der Dokus eben um Mitternacht ist. Wenn Sie um 21 Uhr einen Film senden, dann hat der, wenn es gut läuft, also eine Dokumentation 3 Millionen Zuschauer, senden Sie ihn um Mitternacht, dann hat er noch 1 Million Zuschauer. Und man muss natürlich als Programmverantwortlicher, auch als Programmzulieferer, als Journalist, ein Interesse daran haben, dass die Themen, die uns wichtig sind, auch von einem großen Publikum gesehen und dann diskutiert werden und nicht mit einem Drittel der Zuschauer. Also nochmal, da verschiebt sich was in der öffentlichen Wahrnehmung. Dokumentarischer Journalismus, eigentlich ein Kernbereich der öffentlich-rechtlichen Sender, wird in die Nacht verschoben.
Die Mediatheken spielen keine Rolle bei der Rezeption von Dokumentarfilmen?
Ja, spielen schon eine Rolle, aber das ist ja immer noch, findet ja am Rande statt. Also genau wie Phoenix oder Arte letztlich am Rande stattfindet. Also warum sollen Dokus eigentlich immer am Rande stattfinden?
Welche Lösung haben Sie?
Ich fordere von den Sendern, dass sie die Budgets ihrer Programme und auch im Verhältnis zu den Verwaltungsausgaben transparent machen. Und dass dann eine öffentliche Diskussion darüber stattfindet, was den Zuschauern eigentlich an Programmen wichtig und wertvoll ist. Damit wäre schon eine Menge gewonnen.
Der Fernsehproduzent Stefan Lambi und auch geladen war Johannes Unger vom RBB. Er ist Leiter der Dokumentation und Zeitgeschehen-Abteilung. Und er ist eigentlich eher ein Beleg dafür, dass die ARD doch nicht so homogen ist, weil es gibt einige Neuerungen zu verkünden.
Ja, wir haben ja im RBB-Fernsehen sehr gute Erfahrungen mit dokumentarischen Sendungen gemacht, sind da auch sehr erfolgreich. Ich erinnere an die großen Event-Dokus, die wir gemacht haben, 24 Stunden Berlin oder 20 Mal Brandenburg. Und das hat Mut gemacht und uns Zuversicht gemacht. Und deshalb gibt es jetzt im neuen Programmschema, dann nach dem Sommer, wir nennen es im Arbeitstitel den D-Day, also den Doku-Day, mit Dokumentation im Prinzip von 20.15 Uhr an. Da werden wir bislang erfolgreiche, schöne Sendungen und Formate machen, wie die geheimnisvollen Orte, aber auch politisch-investigative Gesellschaftsfeature. Und dann später am Abend die Zeitgeschichten, also historische Dokumentation und den künstlerischen Dokumentarfilm. Und das ist, finde ich, wirklich ein Bekenntnis des RBB für das dokumentarische Fernsehen.
Warum geht das im RBB und nicht im ersten der ARD? Warum ist man da so unterhaltungsfixiert in dieser Primetime?
Das erfordert natürlich ein bisschen Mut, das zu machen. Und man muss einfach auch gute Erfahrungen gesammelt haben. Die haben wir gemacht. Wir haben einfach schöne Projekte gemacht, haben viel Resonanz bei den Zuschauern mit den Reihen, die wir machen. Das kommt gut an. Das macht dann Mut. In der ARD und anderen Zusammenhängen ist das ein bisschen komplizierter. Da sind ja viele, viele Köche am Werk. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen die Botschaft des heutigen Abends, dass man gar nicht so viel Mut braucht für das dokumentarische Fernsehen, dass man erfolgreich sein kann und dass es schön ist, das Gute auch ins Schaufenster zu stellen.
Gibt es auch eine Chance für den Nachwuchs an diesem D-Day?
Ja, wir haben ja bereits eine gute Zusammenarbeit mit den Filmhochschulen, mit der HFF und der DFFB. Wir wollen das auch ausbauen, zusammen mit dem Medienboard Berlin-Brandenburg. Darüber wollen wir in der nächsten Woche ein bisschen erzählen, deshalb bin ich noch ein bisschen zurückhaltend. Aber wir haben auch in diesem Bereich schöne Erfahrungen gemacht. Ich erinnere an das Projekt 20 Mal Brandenburg. Das waren ja künstlerische Dokumentarfilme, wo wir auch ein kleines Beiboot mit der HFF zusammen gemacht haben. Wunderbare kleine Miniaturen von Filmstudenten zum Thema Brandenburg. Jetzt im Herbst dieses Jahres wollen wir ein ähnliches Projekt machen in der ARD-Themenwoche zu dem schwierigen Thema Tod. Und wir haben die jungen Kolleginnen und Kollegen der HFF gebeten, sich zu diesem Thema Gedanken zu machen. Und dann wird es im RBB-Fernsehen ein sehr interessantes Projekt von Filmhochschulstudenten zum Thema Tod geben.
Wie sieht's aus mit der RBB-Mediathek? Hat der Dokumentarfilm einen Platz oder trifft dasselbe zu wie bei der Honecker-Doku, dass man aus Rechtegründen, weil man auch viel historisches Material benutzen wird, sicherlich in Dokus, dass man da möglicherweise im Internet gar nicht so präsent sein kann?
Ein entschiedenes sowohl als auch. Also wir freuen uns, dass es die RBB-Mediathek gibt. Sie wird auch schon stark genutzt. Viele unserer Produktionen können wir einstellen. Zum Beispiel unsere Reihe RBB Reporter oder normale Gegenwartsfeature. Aber in der Tat, Sie haben recht, wir haben oft ja rechte Probleme, weil in diesen Dokumentationen und Produktionen oder künstlerischen Dokumentarfilmen Fremdrechte und Fremdmaterialien betroffen sind. Und dann können wir oft diese Filme leider nicht in der Mediathek einstellen. Das ist ein rechtliches und damit auch ein finanzielles Problem. Aber all das, was wir machen können, tun wir. Und wir sehen auch schon an den Klickzahlen, dass das sehr gut genutzt wird. Ich sage ein Beispiel, unsere große Produktion Friedrich, ein deutscher König mit den Thalbachs als Friedrich der Große ist viele, viele tausendmal geklickt worden in der Arte-Mediathek und jetzt in unserer Mediathek. Und das ist neben den Ausstrahlungen einfach auch ein schöner Erfolg.
Johannes Unger vom RBB, Leiter der Abteilung Dokumentation und Zeitgeschehen.
Radio 1.
Soweit der rundgefunkte Teil des Medienmagazins und hier nun die spezielle Podcast-Erweiterung, der Bonustrack. Zu Beginn hören Sie ein Interview, das mein Kollege Stefan Karkowski führen konnte an dem Tag, als die Deutsche Fußballliga die Vergabe der Bundesliga-Rechte verkündete. Er interviewte Volker Herres, er ist Programmdirektor der ARD.
Es ist ein guter Tag für Fußballprofis, was sage ich, ein herrlicher Tag, denn die Deutsche Fußballliga kassiert ab der Spielzeit 2013-14 für die Fernsehübertragungsrechte 50% mehr als im Vorjahr, und zwar insgesamt 628 Millionen Euro pro Jahr. Welche Rechte die ARD erworben hat, das soll uns ARD-Programmdirektor Volker Herres persönlich verraten. Tag, Herr Herres.
Ich grüße Sie.
Bleibt denn alles beim Alten oder kommt was Neues dazu?
Nein, im Prinzip bleibt alles beim Alten und das ist die gute Botschaft für die Fans. Es wird auch künftig, das ist das Wichtigste, die Sportschau am Samstag mit Bundesliga-Berichterstattung so wie bisher geben. Wir werden am Sonntag weiterhin auch die Erstverwertungsrechte für den Free-TV haben ab 21.15 Uhr und wir haben die Bundesliga-Free-Live-Spiele, also von der Eröffnung, Relegation und Supercup. Also im Prinzip der Umfang, den wir bisher hatten, ein bisschen kommt noch hinzu, es gibt ein paar, aber das ist schon das Detail, ein paar erweiterte Möglichkeiten auch im Internet. Wir können Erstverwertungssendungen, auch Simulcast im Internet auf sportschau.de verbreiten. Also insgesamt ein für uns sehr erfreuliches Ergebnis.
Und für die Liga natürlich auch, die kassiert 50% mehr als noch beim letzten Deal. Hat auch die ARD 50% mehr gezahlt?
Das hat sie nicht, aber ich bitte Sie um Verständnis, dass wir Vertraulichkeit vereinbart haben, was die konkreten Zahlen angeht. Aber ich kann Ihnen versichern, und das ist dann auch eine klare Aussage, wir haben die Rechte zu einem sehr guten, wirtschaftlich vertretbaren Ergebnis bekommen. Und das ist, glaube ich, auch für den Gebührenzahler sowie für die Fans eine sehr gute Botschaft. Die Steigerungen, die Sie genannt haben, die Liga insgesamt erzielt haben, gehen auf andere Faktoren, auf andere Bieter, im Wesentlichen auf Sky zurück. Nicht auf die ARD.
Wir müssen die Zahl ja nicht nennen, aber es sind schon ein paar Millionen mehr geworden diesmal.
Sie versuchen es natürlich. Es ist ein Abschluss, der sich sehr nah an unserer bisherigen Situation orientiert hat, sowohl was den Umfang angeht, aber auch was die sonstigen Konditionen angeht.
Aber das muss ja auch finanziert werden, egal wie nah das dran ist, wenn es mehr ist. Die Rundfunkgebühren erhöhen geht ja nicht. Dass der Rundfunkrat des Westdeutschen Rundfunks unlängst die Anzahl der Talkshows im Ersten reduzieren wollte, könnte das damit zu tun haben, dass wegen der Bundesliga das Geld knapp wird?
Nein, das glaube ich nicht, dass es dort einen Zusammenhang gibt. Wir bewegen uns bei dem, was wir für die Bundesliga für die kommenden Spielzeiten geboten haben, exakt in den Ansätzen, die wir im Sportrechteetat dafür haben. Da ist keine Ausweitung erforderlich, sondern das können wir alles aus der bisherigen Planung heraus so abdecken. Also da muss sich niemand Sorgen machen, dass durch diesen Abschluss die ARD zusätzlich belastet wird. Klar ist, insgesamt ist unsere Einnahmesituation so, dass es eng ist, aber ich glaube auch bei der Debatte um die Talksendung stand weniger das Finanzielle im Vordergrund, sondern das ist mehr, glaube ich, eine inhaltliche Befassung mit den Formaten.
Ist das denn eigentlich neu, dass die ARD die Höhepunkte des Sonntagsspiels ab 21.15 Uhr zeigen darf?
Wir haben ja auch jetzt in den dritten Programmen Sportsendungen zu unterschiedlichen Anfangszeiten. Und insofern haben wir auch künftig die Möglichkeit, hier wieder am Sonntag, im ersten werden wir es nicht machen, denn da haben wir ein Programmangebot, das so attraktiv ist, dass es eine Unterbrechung durch Bundesliga-Berichterstattung leider nicht vertragen würde. Aber in den dritten wird es diese Möglichkeit geben und die wird unterschiedlich genutzt werden.
Das wäre meine Frage gewesen. Der Tatort wird nicht gekürzt.
Der Tatort wird nicht gekürzt.
Dann ist ja alles gut. 7 Live-Spiele, frei empfangbar und sonst die Bundesliga-Zusammenfassung. Wie immer, der neue Deal der ARD mit der deutschen Fußballliga DFL ist fast genau der gleiche, vorgestellt hat ihn ARD-Programmdirektor Volker Herres auf Radio 1. Herr Herres, vielen Dank.
Gern geschehen. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Danke.
ARD-Programmdirektor Volker Herres bei Radio 1 am 17. April im Interview mit Stefan Karkowski. Und nun noch bis zum Schluss des Podcasts ein Ausschnitt aus dem Mainzer Mediendisput Berlin Weiberfilme Süßholz und Star TV verdrängt das Seichte, das Dokumentarische vom 18. April 2011 in den Ministergärten Berlins in der Landesvertretung Rheinland-Pfalz. Auf dem Panel saßen Johannes Unger, er ist Leiter Dokumentation und Zeitgeschehen des RBB, der Regisseur Pepe Dankwart, die Regisseurin Alisa Agneskircher, sie ist zudem noch stellvertretende Vorsitzende der AG Doc, dann der Schauspieler Hans-Werner Mayer sowie die Professorin für AV Mediendramaturgie und Ästhetik der Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf, Dr. Kerstin Stutterheim, der Journalist, Regisseur, Autor und Produzent Stefan Lambi, der zudem auch gleich den Anfang macht in der Moderation von Thomas Live vom Südwestrundfunk.
Herr Lambi sitzt von mir aus links außen. Im Grunde hat er keinen Grund, sich zu beklagen. Sie sind so ein bisschen was wie der Doku-Star, dem die alles zu Füßen gelegt wird in der ARD und anderen Sendern. Und wenn Sie was einschicken, Exposé, dann wird es abgehakt und genommen.
Ich wünschte, Sie hätten recht.
Stimmt es nicht so ganz?
Ja,
Also vielleicht tun wir uns inzwischen ein bisschen leichter, aber natürlich müssen auch wir kämpfen um Budgets, da werden wir gleich drüber reden, um Sendeplätze, prominente Sendeplätze. Ich will mich nicht nur beklagen, aber es geht, glaube ich, in der Diskussion nicht nur um meine Person. Also es geht um eine Branche und da hat man anders zur Sorge. Mhm.
Sehen Sie bei sich persönlich in den Werken, die Sie abgeliefert haben, einen Fortschritt tendenziell, dass Sie mehr Spielraum gestalterisch in den letzten Jahren hatten, weil Sie eben sich einen Ruf erarbeitet hatten?
Ja, das wird wahrscheinlich jeder in seinem Bereich sagen. Also wenn man eine Weile in der Branche tätig ist, dann, wenn man sich nicht ganz falsch verhält, dann fällt es einem leichter, Stoffe unterzubringen. Insgesamt beobachte ich, dass bei vor allem der ARD nicht in den letzten Jahren, aber in den letzten Monaten und in den letzten Wochen sich doch ein paar Dinge entwickeln. Ich finde durchaus zum Positiven. Mag nicht jedem gefallen hier, aber diesen Trend sehe ich sehr wohl. Gerade in den letzten Wochen sind ein paar ganz bemerkenswerte Dokumentationen ausgestrahlt worden, die auch nicht uninteressant in der Regel eine gute Quote hatten. Gute Resonanz, da wurden Diskussionen angestoßen. Das ist das, was ich mir erhoffe vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber das ist nicht selbstverständlich. Und da braucht man Redakteure, die Mut haben müssen. Und das finde ich bezeichnend, dass man in dem großen System ARD und ZDF Redakteure braucht, die Mut haben. Ich meine, die werden bezahlt dafür, dass sie Programme zulassen, betreuen. Da braucht man keinen Mut. Also das beschreibt eigentlich, dass es eine Ausnahmesituation ist.
Professor Stutterheim sitzt neben ihm. Wenn Sie den Begriff anspruchsvolle Produktionen hören, können Sie mit dem Begriff was anfangen?
Also da kann ich nur zustimmen. Es gibt gut gemachte Filme, es gibt sehr gut gemachte, unterhaltsame Filme. Und ich wünsche mir, dass jedes Programm anspruchsvoll ist im Rahmen dessen, wofür es gemacht ist und das Publikum nicht für blöd verkauft wird. Da haben ja schon viele Leute drüber geschrieben. Also Fernsehen bietet die Möglichkeit, genauso wie das Kino, für viele verschiedene Menschen viele verschiedene Programmangebote zu unterbreiten. Und da geht es nicht darum, dass man den sozusagen kleinsten gemeinsamen Nenner trifft, sondern vielleicht, wie es der Kulturauftrag auch vorsieht, der Fernsehauftrag vorsieht, dass man auch Minderheiten und kleinere Interessengruppen, kulturelle Identitäten in den Blick nimmt und quasi ein vielfältiges Programm anbietet. Aber natürlich, also anspruchsvoll ist so ein ganz merkwürdiges Wort eigentlich, ja, also wo gleich so Didaktik, Aufklärung, alles mit eingeschrieben ist und die Unterhaltung sozusagen gleich ausgegrenzt. Und eigentlich geht es ja darum, eine Kombination zu schaffen zwischen Unterhalten und etwas mitteilen, was gut erzählen, die Menschen einzuladen, mitzudenken, sich angesprochen zu fühlen oder wie Kant sagt, die Körpersäfte in Wallung zu bringen.
Ja, das können Sie heute Abend tun, da haben Sie die Bühne frei in jeder Hinsicht. Frau Agnes Kircher vertritt hier auch ein bisschen die AG DOC als stellvertretende Vorsitzende, damit auch die Breite der Positionen auch vertreten ist. Und ansonsten machen Sie im dokumentarischen Film alles, haben Sie gesagt, und stehen dazu von Werbung bis zum absoluten relevanten Dokumentarfilm.
Ja, weil ich kann mich da nur anschließen, es gibt gute oder schlechte Filme und es gibt auch in jeder jedem Imagefilm, also Werbung habe ich bisher nicht gemacht, aber auch in jedem Imagefilm eine Position, wo man eine filmerische, erzählerische Haltung finden kann und auch innerhalb der AG DOC, weil das gerne auch, sagen wir mal, nach außen so wahrgenommen wird, gibt es unterschiedlichste Positionen. Es gibt nicht in der AG DOC die Position, wir wollen nur den künstlerischen, anspruchsvollen, langen Kinodokumentarfilm. Es gibt genauso viele Mitglieder, die die sogenannten Formate machen, die mit Doku-Soaps groß geworden sind, die gemacht haben, die auch Magazine machen. Also das kann man überhaupt nicht so sagen, dass der Dokumentarfilm ist nur diese eine Produktion. Und da stehe ich auch dahinter. Und man muss aber jedes davon gut machen und mit Inhalt und Herzblut. Ich glaube, das ist irgendwie das Interessanteste, dass das Herzblut so leicht verschwindet. Und es hat auch mit dieser ganzen Prozedur, wie es oft geschieht, dass man in Institutionen mit seinem Thema rumläuft und dass man es eben entweder nicht unterbekommt, vielleicht auch manchmal innerhalb einer Redaktion auf Widerstand stößt. Aber dieses Herzblut, an das müssen wir uns alle appellieren, die Macher, aber auch die Redakteure in allen Bereichen. Also das wäre meine These. Und dann kommen auch gute Filme bei raus.
Sie sind quasi seelenverwandt mit Pippe Dankwart, weil er ja auch sozusagen ein Faible hat für Werbefilme und Audi bereichert mit seinen Regiequalitäten.
Das war BMW, glaube ich.
Auf der Homepage steht Audi.
Die Seelenverwandtschaft weiß ich nicht, das Herzblut, da
ist auch ein viel zitiertes Wort, das, wie ich finde, dann doch oft zu kurz greift. Über die Möglichkeiten, die wir heute reden oder reden sollten, sind natürlich, wenn ich mal sagen würde, das Fernsehen der 80er Jahre war besser als heute und das ist 30 Jahre her, dann hätten wir einen Ansatzpunkt, produktiv über Quotendruck, über sozusagen Mut, sowohl auf der einen wie auf der anderen Seite, das heißt auch Themen anzugehen, sie radikaler, härter zu machen, nicht den sogenannten Zensus schon im Kopf vorneweg beim Anbieten, das wird sowieso nicht durchkommen, das geht bis hin auf die Formatlängen. Ich finde auch den Begriff der Dokumentation immer so ganz furchtbar, weil da das Wort Film schon gar nicht mehr vorkommt. Also auch wenn wir heute mit digitalen Medien arbeiten, ist der Dokumentarfilm als ein Genre, ob er nun kurz, lang fürs Fernsehen oder fürs Kino gemacht wird, eine künstlerische Form, wie die Erzählungen zum Roman jeweils eine eigene literarische und keine Verballhornung im Sinne, dass man etwas bezeichnet, was oft nur bebildertes Radio ist.
Was war denn aus Ihrer Sicht in den 80er Jahren besser im Fernsehen?
Na, es war insofern das Sprechen über Film und Sprechen über Gesellschaft und Sprechen auch als ein gesellschaftliches und intellektuelles Bewusstsein einfach anders war. Ich erinnere mich an Jens, der mit der Kreide dastand und den Entfremdungseffekt von Brecht erklärte im Fernsehen. Dass die Auseinandersetzung der Sendereihe zum Beispiel aus dem Laden, wo Sie herkommen, die Stuttgarter Schule, dort aufgebrochen sind aus der schreibenden Zunft, um das Fernsehen auch zu revolutionieren. Das ganze Direct Cinema, das in den 60er Jahren begonnen hat, sozusagen Alltagswirklichkeiten ins Fernsehen hineinzubringen und dort sozusagen mit einer bewegten Kamera, die erst ab diesem Zeitpunkt Ende der 60er Jahre möglich war, sozusagen Alltagswirklichkeiten an Menschen nahezubringen, was auch immer und wo immer man auftaucht, der dokumentarische Film meist mehr und größeres Interesse findet, auch im Kino. By the way, die Droge Kino hat der Spiegel mal vor kurzem geschrieben, im Kino ist ein Zugpferd, weil viele der Dokumentarfilme, die dann auch im Kino ausgewertet werden, große Publikumserfolge geworden sind. Und diese Verdummung sozusagen des Immergleichen an jedem Abend in jeglicher Ausformung dieser Talkshows ist das Verhindern von Sprechen und Denken.
Mhm. Herr Mayer, es ist auch Ihre Beobachtung im fiktionalen Bereich, dass seit den 80er Jahren es eher in der Tendenz schlechter geworden ist in den Angeboten oder wie beobachten Sie die Lage?
Nein, das ist nicht meine Beobachtung. Es liegt aber auch daran, weil ich in den 80er Jahren nicht ferngesehen habe. Ich bin also relativ spät zu diesem Medium gekommen. Ich habe eigentlich mich immer nur für Theater interessiert und bin dann mehr oder weniger wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Deswegen habe ich nicht den Überblick über die Fernsehgeschichte. Ich beobachte nur jetzt, wenn ich im Ausland drehe, muss ich leider so sagen, dass ich das deutsche Fernsehen gar nicht so schlecht finde. Also letztes Jahr hatte ich die Ehre, in der Jury des Deutschen Fernsehpreises zu sein und habe auf einen Schlag sehr viele, sehr gute Sachen sehen können, war natürlich begeistert. Dann habe ich mal einen Normalfern gesehen und habe den nicht wirklich gefunden. Weil klar, die sind dann, es gibt halt unglaublich viel. Aber wenn ich das vergleiche mit Fernsehen in anderen europäischen Ländern, ist das immer noch auf einem ziemlich hohen Niveau. Und wird auch formal gern was ausprobiert. Es gibt jetzt die meisten Filme, auch sogar Vorabendserien, werden mittlerweile mit der Alexa gedreht. Mit der neuen Digitalkamera, das gibt ein unglaublich brillantes Bild. Plötzlich wird man an eine neue Bildqualität gewöhnt. Das sind alles Entwicklungen, die ich sehr positiv finde. Aber ich kann nicht wirklich mitreden, weil ich wirklich nicht sehr viel gucke. Mhm. Nur die Sachen, die ich sehe, die finde ich zum Teil extrem gut, mhm. Also was Fiction angeht.
Bezogen auf die fiktionalen Bereiche, bekommen Sie denn als prominenter Schauspieler genügend gute und für Sie akzeptable Bücher? Vom Stoff her, sind Sie das, was Ihnen präsentiert wird, sind Sie da zufrieden mit oder würden Sie sich da auch eine andere Qualität wünschen?
Na, da würde ich mir schon mehr gute Bücher wünschen, klar. Also nein, natürlich ist, die wirklich guten Sachen sind rar, aber das ist ja überall so. Das ist ja keine Ausnahmesituation hier. Wenn man das jetzt, ich meine, es wird ja immer natürlich Amerika jetzt zitiert mit diesen Qualitätsserien, an denen sich alle orientieren und zu Recht, weil die fantastisch sind, aber das ist eben HBO, die haben ganz andere Voraussetzungen. Hm. Man kann man kann sich daran orientieren und das sollte man auch, aber man soll sich nicht einbilden, dass man das kopieren kann.
Glauben Sie nicht, dass man da, also Sie sagen das so leichtfertig, dass man die Qualität nicht erreichen kann? Sie sind jetzt so aussichtslos?
Ich meine nicht die Qualität, ich meine die Machart.
Ja.
Zum Beispiel, ich habe jetzt ja gerade eine Serie gemacht, die jetzt ausgestrahlt wird ab Freitag.
Das Neuland.
Ist, die letzte Spur, das ist eine Adaption von einer amerikanischen Serie, die heißt Without a Trace. Es geht um vermisste Menschen. Und nun kann man sich auf den Standpunkt stellen, das ist kopiert, aber in Wirklichkeit ist es eine Adaption. Die Without a Trace hat 22 Folgen pro Saison und wir haben 6. Das ist so, weil man im deutschen Fernsehen kann man nicht über 22 Folgen planen, das macht einfach keiner. Das Geld ist nicht dafür da, es gibt auch nicht den Markt dafür, man kann es ja auch nicht international auswerten. Also wir müssen halt kleinere Brötchen backen, aber die Adaption war fantastisch. Ich habe das erste Drehbuch gelesen und hat mir großartig gefallen, darum habe ich es dann auch zugesagt. Und dann habe ich mir das Original angeguckt und es hat mir weniger gut gefallen. Das heißt, es ist ein Beispiel dafür, wie eine Idee adaptiert wird und auf uns zugeschnitten wird und möglicherweise sogar gewinnt. Das gibt es ja auch.
Und ist es in dem Fall so gewesen, dass es gewonnen hat oder nicht?
Ich finde schon. Mhm. Also für unsere Sehgewohnheiten. Ja. Die Without a Trace ist eine tolle Serie. Aber mir persönlich war die zu fallfixiert und zu schnell geschnitten.
Aber darf ich da mal ganz kurz rein, weil der Hinweis für die HBO, zum Beispiel eine Erfolgsserie wie Breaking Bad, ich weiß nicht, wer sie hier jemals gesehen hat, die mit ganz kleinem Geld produziert worden ist und zwar sozusagen sehr gut recherchiert an den Originalschauplätzen, ist sozusagen wird ein Chemielehrer, der eine Lebenserwartung nur noch von ein paar Monaten hat durch eine Krebserkrankung, zum Junkdealer und macht Drogen und kommt auf den Drogenmarkt. In der Radikalität ist das hier nicht vorstellbar. Ich habe das mitbekommen, dass viele dieser Formate, die sozusagen nicht nur vom Geld, also der Hinweis auf die HBO, das ist ein Privatfernsehen, sondern es ist auch die Inhaltlichkeit, die Härte und auch das Recherchieren, auch Bad Man zum Beispiel, ist über Jahrzehnte dokumentarisch recherchiert worden, um sie dann in eine Serie umzuwandeln, was im deutschen Fernsehen
nicht stattfindet. Können Sie uns den Gefallen tun und erklären, woran das liegt, dass das in Deutschland, in Ihrem Milieu nicht möglich sein kann, auch diese Stoffe zu generieren?
Also ich mache heute gerne sozusagen auch sehr spitze Bemerkungen, finde, weil die Kuschelrunde ist oft genug auch im Fernsehen zu sehen. Ich glaube, ich weiß das erst seit eineinhalb Jahren, dass das Durchschnittsalter in der ARD der Zuschauer so ungefähr wie hier bei 63 liegt. Das Durchschnittsalter.
Wir sind jünger.
Also hier ist deutlich jünger. Jetzt überlegen Sie sich mal, wenn ich in der Durchschnittsgeschwindigkeit auf 100 Kilometer nur 2 Kilometer 50 fahren muss, dann muss ich schon ordentlich Gas geben. Das heißt, es ist auch eine Zuschauergruppe, die so zwischen 60 und 80 ist, die schaut. Und das ist natürlich auch fürs Fernsehen einfach, weil da bewegt sich nicht mehr so vieles. Das sind alte Sehgewohnheiten. Nicht, dass ich hier... Das heißt, man bedient dann auch das Quotenschwert und sagt, das wissen wir, die gucken am Sonntagabend das, die gucken um 20 Uhr die Tagesschau oder eben im ZDF 19 Uhr, dann gucken Freitagabend, Film wird gekocht und all diese Sachen sind sozusagen nicht mehr in den jungen, sozusagen einer Gesellschaft belebenden Modewellen unterworfen und man bezieht sich dort, weil das einzig wahre Schwert sozusagen das zum Ritter schlägt, ist die Quote.
Frau Schutterheim, teilen Sie diese Position, dass es wirklich nur an der Nachfrage des Publikums liegt, dass da so eine Innovationsblockade in Deutschland herrscht?
Eigentlich nicht, weil wie viel bekommen Sie als Redakteure von der Nachfrage des Publikums mit? Also ich war auf einer Veranstaltung, wo mal der Weg beschrieben wurde, was mit Zuschauerzuschriften passiert und wen die überhaupt erreichen. Aber ich bin auch zuversichtlich, dass auch dieses Durchschnittsalter der Öffentlich-Rechtlichen durchaus interessiert ist an künstlerischen Innovationen und Überraschungen. Überraschungen mag eigentlich jeder gerne. Ich glaube, das Problem kann man an zwei anderen Punkten festmachen. Also einmal der Drehbucharbeit, was Sie vorhin schon erwähnt haben. Also in Amerika wird mehr Wert auf Drehbucharbeit gelegt als bei uns. Oft gehen Drehbücher hier schon in der dritten Fassung zum Dreh und dort in der 15. Und dann ist natürlich auch HBO als Gebühren, also als Abonnentensender darauf angewiesen, dass sie herausragende, auffällige, auf dem Markt vielfach verkaufbare Serien produzieren, deswegen auch besonders innovative Serien in ihren Writers Rooms entwickeln lassen, also Kollektive schreiben. Und zum anderen eben bei uns noch sehr weit verbreitet ist, dass der Drehbuchautor, die Drehbuchautorin möglichst alleine schreibt, weil die künstlerische Tätigkeit aus romantischem Verständnis heraus selbst
schafft. Sehen Sie das denn selbst auch so? Ihr Kollege Lothar Mikos hat ja in Spiegel Online im Interview ganz stark akzentuiert auf die Frage, dass die Teamentwicklung im Drehbuchschreiben, also die Bündelung von Kompetenzen mehrerer Disziplinen quasi eine Erfolgsformel wäre. Teilen Sie das selbst auch?
Wenn man die Teams gut zusammenstellt, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass also gerade wenn man eine Serie entwickelt oder ein neues Format entwickelt, eine gute Teamarbeit durchaus von Erfolg
gekommen ist. Herr Mayer, können Sie noch ein bisschen mehr an den Punkt kommen, weil Sie haben wahrscheinlich mit den Drehbuchautoren direkter zu tun und diskutieren darüber. Was glauben Sie, warum wir in Deutschland so eher so karge Produkte liefern? Woran liegt dieses Kreativitätsvakuum, was wir gemeinsam festgestellt haben? Woran, was ist der tiefere Grund aus Ihrer Sicht?
Das hat er nicht gesagt.
Ich habe versucht, das zu kollationieren.
Sie haben aber wir gesagt.
Ja, wir
er hat gesagt, wir haben eigentlich gutes Fernsehen.
Hat er das nur gesagt?
Ich sehe das ein bisschen differenzierter. Ja. Also ich glaube auch, dass es eine Erfolgsformel wäre, wenn man Teams zusammenstellen würde. Und natürlich muss man mehr Sorgfalt in die Drehbucharbeit stecken. Das erlebe ich jeden Tag live am Set, dass die Drehbücher nicht ausgereift sind. Nur diese HBO-Serien, die laufen ja in Deutschland auch nicht gut. Das ist ja, wenn man solche Serien machen würde, man würde ja die Quote nicht bekommen, man würde das Geld nicht zusammenbekommen. Die werden ja weltweit ausgewertet. Deswegen haben sie das Geld und auch den langen Atem. Ich sage einfach nur, wir haben leider nicht diese glücklichen Umstände. Nichtsdestotrotz kann man davon sich natürlich was abgucken, das meine ich. Und das sollte man auch. Also bei unserer Serie hatten wir einen fantastischen Chefautor, das war der Orkun Ertinger. Und ich glaube, eine weitere Erfolgsformel, was in Amerika, soweit ich das richtig verstanden habe, auch praktiziert wird, ist, dass man den Autoren mehr Macht geben müsste. Die müssten mehr Macht haben, die Redakteure. Es gibt eben gute und es gibt nicht so gute Redakteure. Ich weiß nicht, ob man das System ändern kann, aber wir müssen ja innerhalb des Systems versuchen, gute Sachen zu machen. Man kann nur hoffen, dass man einen guten Redakteur gerät. Aber wenn man den Autoren mehr Raum geben würde, das auszuprobieren und auch mehr Zeit geben würde, die Bücher zu entwickeln, damit wäre sicherlich schon viel gewonnen.
Okay, Sie haben es ein bisschen diplomatisch angedeutet, gute und schlechte Redakteure. Wie ist denn Ihre Erfahrung? Stimmt dieses Klischee, dass vieles, was auf deren Tischen landet, eben nicht durchkommt, wenn es zu innovativ ist, wenn es sozusagen die üblichen Sehgewohnheiten nicht einhält und so weiter? Ist das Ihre Erfahrung? Können Sie es ein bisschen härter, präziser sagen aus Ihrer Erfahrung?
Ich habe da leider keinen Einblick. Ich frage mich, wie da die Prozesse laufen, weil ich verstehe es nicht. Ich verstehe es
einfach nicht. Aber Sie haben ja mit Kollegen Kontakt. Ja, ich bringe das gleich zu Herrn Unger, der kann sich schon vorbereiten, weil er ja derjenige ist am Schreibtisch, der die Dinge entweder in die Tonne oder in die Ablage gibt oder auch produzieren lässt. Die Kollegen, mit denen Sie auch reden, Sie haben da Zeit. Wie ist da die Erfahrung, wenn Sie sagen, im Autorenbereich werden ganz ordentliche Stoffe geliefert und vieles scheitert an der mangelnden Innovationsfähigkeit. Das ist bei der Vorbereitung hier auch oft gesagt worden, dass von oben eben gesagt wird, es ist dem Publikum nicht zumutbar, das trauen wir uns nicht. Und die amerikanischen Serien arbeiten ja zum Beispiel auch mit interessanten Sujets. Da spielt ja eine sehr große Rolle, in welchem Rahmen, in welchem Hintergrund findet das statt. Und in Deutschland sieht man wenig davon.
Ja, man, die Kriterien, nach denen Dinge beurteilt werden in Sendern, verstehe ich überhaupt nicht. Das sind komplett artfremde Kriterien. Da geht es eigentlich nur darum, oder sehr häufig darum, was ich so mitbekomme, kann man das Leuten zumuten und so ein Quatsch. Also dadurch bleibt es natürlich inhaltlich im Mittelmaß. Formal ist es zum Teil sehr gut, das ist das, was ich meinte. Inhaltlich ist es viel zu unmutig. Aber wenn dann mal sowas wie KDD kommt, was eine sehr, sehr gute Serie war, dann wird sie halt leider auch vom Zuschauer abgestraft. Die hat ja eine miserable Quote. Das ist ja das Dilemma, in dem wir uns bewegen.
Hat aber Preise bekommen. Herr Unger, fühlen Sie sich von ihm verstanden?
Ich will ganz kurz noch auf das eingehen, was Bebe Dankwart gesagt hat, Altersdurchschnitt und warum erreichen wir die Jugend nicht und der Vergleich zu den 80er Jahren. In der Tat ist das so. Wenn Sie uns erzählen, wie wir das besser machen können, junge Leute erreichen, dann kriegen Sie nicht nur einen Blumentopf, sondern viel mehr von uns. Das ist ja ein Riesenproblem. Das hat aber natürlich mit der Veränderung der Medienwelt insgesamt zu tun.
Aber das ist doch Ihr Job.
Und die guten amerikanischen Serien. Das ist unser gemeinsamer Job. Darauf komme ich gleich, weil ich zu der Keynote noch von Herrn Frickel noch was sagen wollte.
Langsam, du nicht jetzt so hierarchen. Bitte, wir bleiben in einem Fluss. Er hat jetzt eine schöne Vorlage für Sie gelebt. Mutlosigkeit und bitte darauf antworten.
Jetzt komme ich zu Herrn Mayer. Die guten amerikanischen Serien, ja. Die gucken sich die jüngeren Leute nämlich schon vorher im Internet an. Schon aus Amerika. Die gucken sie im Original. Wie soll man darauf reagieren? Also wir haben eine vollkommen andere Medienwelt. Es ging los mit dem Öffentlich-Rechtlichen, dann das Duale, dann die Satelliten. Ich will das nicht alles aufzählen. Dann das Internet, jetzt die sozialen Netzwerke. Wir können nicht so tun, als wären wir in den 80er Jahren, was die Formen auch
richtig,
angeht.
So, aber jetzt, da sind wir jetzt, so. Jetzt ist alles gesagt. Entschuldigung, aber jetzt mal ganz primitiv.
Ich wollte ja meinen Gedanken noch ausführen, ja. weil Sie gesagt haben, Redakteure und was da landet. Und schon noch gern eingehen auf das, was Herr Frickel gesagt hat, weil ja da der Eindruck entstand einer großen Organisation, wo arrogante Menschen nicht mit den Leuten reden. Das wäre schade. Ich habe ja viele, wenn dieser Eindruck bei allen Filmemachern, Autoren so wäre. Ich sehe hier viele Gesichter von Regisseuren, Filmemachern, Autoren, Pepe Dankwart, Alice Agneskircher, auch Herr Lambi, die arbeiten alle für uns. Wenn es tatsächlich so wäre, dass das eine Art Sowjetunion wäre und man kann mit diesen Funktionären nicht reden, dann wäre das wirklich furchtbar, denn wir können nur gemeinsam aus dieser Situation herauskommen. Jetzt der abschließende Satz. Natürlich brauchen wir Innovation, denn es ist in der Tat eine Situation, wo wir alle relativ ratlos sind. Aber auch wenn in den Redaktionen ratlos sind, wie wir angesichts dieser Herausforderung gutes neues Programm generieren
wollen. Okay, das wollte ich nur sagen. Das ist die, jetzt haben wir die offizielle Erklärung gehört, aber bitte gehen Sie einmal rein.
Das war meine, nicht
ja, ich meine jetzt offiziell, was die Entschuldigung, dass die Landschaft der Konsumenten sich verändert hat, dass es Herausforderungen gibt, dass vieles auf DVD gesehen wird, das wissen wir. Versuchen Sie den Gedanken von Herrn Mayer einmal aufzugreifen, der Mutlosigkeit. Kriminaldauerdienst ist jedem bekannt. Von der Filmsprache, es gibt noch etliche andere Beispiele. Wenn Sie sehen, würden Sie für Ihre Szene, der Leiter, die auch über Drehbücher entscheiden, die Etats vergeben, würden Sie diesen Aspekt der Mutlosigkeit und Innovationsfeindlichkeit akzeptieren, weil Sie unter Druck stehen?
Ja, es gibt zu wenig Mut. Ich würde auch Herrn Lambi recht geben. Wir müssen einfach viel mehr ausprobieren. Mhm. Und zwar gemeinsam. Ich kann das nur in dem kleinen Rahmen des RBB sagen. Wir tun das mit den dokumentarischen Formen wie 24 Stunden oder 20 Mal Brandenburg. Das wird dann auch wahrgenommen. Das sind Akzente. Davon sollte es viel mehr geben. Im Übrigen auch gern in der ARD.
Und können Sie uns einfach sozialkundlich erklären, warum sich dieser Mut nicht ausbreitet?
Weil wir natürlich eine sehr unangenehme Währung haben. Jeden Tag die Quote. Das ist etwas. Jeden Tag liegt auf meinem Schreibtisch die Quote des Vortages. Natürlich hat es der anspruchsvolle dokumentarische Film schwerer. Wir haben es uns schwer, in diesem Getöse auf diesem großen Markt durchzusetzen. Und deshalb müssen wir versuchen, die Dinge ins Schaufenster zu stellen. Mhm. Wenn nicht regelmäßig, so dann doch immer mal wieder.
Aber wenn Sie...
Es gibt keinen Grund, immer auf die Quote zu gehen. Nee. Es gibt mittlerweile, hat sich das auch, gibt es einen ganz großen Teil von Menschen, die man draußen trifft, die sagen, ich gucke schon gar nicht mehr Fernsehen. Also egal, wie Quote gemessen wird oder nicht, man erreicht sie schon gar nicht mehr. Die Jungen auch nicht, die sind in der Quote auch nicht drin. Also kann man doch nicht immer so tun und sagen, die Quote ist jetzt das, nach dem wir uns alle richten müssen. Das Öffentlich-Rechtliche muss sich nicht nach der Quote richten und es gibt genügend Zuschauer und Gebührenzahler, die das mittlerweile so sehen.
Ja, langsam. Ich möchte mit Herrn Unger das einmal vertiefen, damit das nicht zu sprunghaft ist. Sie haben jetzt mit den 24 Stunden noch einen gewissen Erfolg. Publizistisch, faktisch, von der Resonanz im RBB.
Ist aber auch schon wieder 2-3 Jahre her.
Ja, aber Sie haben, ich wollte nur ein positives Beispiel jetzt mal nennen.
Und ich habe gern mitgemacht.
Ja, ich wollte nur verstehen, ob Sie als Abteilungsleiter, der Ressourcen hat, dann auch mehr Rückenwind haben, mutiger zu sein. Gibt es Ihnen Spielräume in so einem System, was relativ zementiert ist, oder würden Sie sagen, dieser Erfolg ist schnell sozusagen wieder weg?
Eindeutig ja. Eindeutig größere ja. Spielräume, das hat sich jetzt schon niedergeschlagen in der neuen Programmstruktur des RBB, das wird sich wahrscheinlich rumgesprochen haben, dass wir jetzt die dokumentarischen Formate erhöhen und sammeln und bündeln an einem Tag, am Dienstag wird das sein, wo wir im Prinzip von 20.15 Uhr bis sehr spät mit Dokumentarfilm am Ende den ganzen Abend dokumentarisch bespielen. Und das finde ich eigentlich schon eine ganz schöne Entwicklung.
Aber wer ist denn in der praktischen Welt derjenige, der Ihnen Ihren Mut persönlich zügelt?
Wer meine ich? Mein Mut wird nicht gezügelt. Also ich habe immer wieder versucht, mit den Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion, mit den Filmemachern, ich fühle mich da nicht gezügelt.
Okay. Herr Lambi, Sie haben ja auch die konkrete Erfahrung mit vielen Redaktionen. Wie sehen Sie das, wenn Sie was Neues machen wollen? Auf was bei Schlachtfeld, Politik haben Sie jetzt auch weitgehend auf Textpassagen verzichtet, haben die Bilder sprechen lassen, die O-Töne war relativ gewagt, weil Sie was vorausgesetzt haben, auch ein Verständnis. Was ist Ihre Erfahrung? Wer zementiert die Köpfe und die Gemüter dieser Menschen ein, die über Etats entscheiden, die neue Formate mit auf den Weg bringen können?
Ja, das sind die Redakteure selbst, das sind aber auch die Autoren und Regisseure selbst. Das ist so ein System, was sich dann im negativen Sinne selbst befruchtet. Ich wollte etwas sagen zu dem Nebensatz, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat die Quote nicht zu interessieren, also bevor diese Diskussion abgleitet. Ich finde ja schon interessant, sich die Frage zu stellen, was die Zuschauer interessiert. Das kann man in Quote messen, sicher nicht nur in Quote messen. Und das ist das, was ich uns, also in verschiedenen Funktionen, Redakteuren, Produzenten, Autoren insgesamt vorhalte, dass zu wenig darüber nachgedacht wird, was die Zuschauer interessiert. Ich möchte mal zwei Beispiele nennen. Ich glaube, das lenkt die Diskussion etwas aus diesem selbstreferenziellen System des Rundfunks und stellt die Frage nach dem Sinn des dokumentarischen Journalismus. Wir hatten eine globale Finanzkrise. Der dokumentarische Journalismus war darauf völlig unvorbereitet und übrigens nicht nur die Doku-Leute. In Deutschland wurde Wochen und Monate lang darüber diskutiert, sollen Banken verstaatlicht werden? Das war eine Diskussion der 70er Jahre. Plötzlich hatten wir sie und niemand hatte darauf eine Antwort. Man hätte darauf eine Antwort haben können, hätte man sich rechtzeitig mit dieser Welt, dieser Parallelwelt der Investmentbanker beschäftigt. Da hätte man dokumentarischen Journalismus als Frühwarnsystem begreifen können. Zweites Beispiel, wir hatten eine Interventionsdebatte in arabischen Ländern. Soll die Bundeswehr sich beteiligen an einem Militärschlag in Libyen, ja oder nein? Nicht nur die Journalisten waren überfordert, die Regierung war überfordert. So, und da spielt dokumentarischer Journalismus eine Rolle, da muss er eine Rolle spielen. Das hat die Leute zu interessieren. Und wenn sie solche Stoffe anbieten, das ist meine Erfahrung, auch der letzten Wochen und Monate, wenn Sie harten Journalismus, gründlich recherchierten, auch politischen Journalismus anbieten, dann haben Sie eben auch die Quote. Und die Quote hat den Rundfunk sehr wohl zu interessieren.
Sie adressieren im Grunde Ihre Kritik an die Autoren, die zu verschlafen solche wichtigen Konflikte.
Ja, nicht nur. Also es wird zu einfach zu sagen, da sind die Redakteure, die mutlos sind. Aber es gibt einen unheilvollen Trend.
Welchen?
Sie haben in der Einleitung die Frage gestellt, oder so heißt es auch in der Überschrift, verdrängt Süßstoff den Doku-Journalismus? Ich würde nicht sagen, er verdrängt ihn, aber er drängt ihn mit Sicherheit an den Rand.
Verdrängt das Seichte, das Dokumentarische?
Wie auch immer Sie das formulieren mögen. Ich glaube, es ist klar, worüber wir sprechen. Also es wird an den Rand gedrängt und das setzt eine wirklich sehr schlechte Dynamik in Gang, weil die Budgets entsprechend sinken, um überhaupt überleben zu können. Wir reden hier auch über ganz materielle Dinge. Brauchen Sie Journalisten, die finanziert werden, und zwar nicht, weil Ihnen mal eine gute Idee kommt, die kann auch for free vom Himmel fallen, aber Sie reden über eine Branche, die Branche braucht Geld. Und wenn die Sendeplätze zu sehr am Abend liegen oder sogar in die Nacht geschoben werden oder auf Töchtersender, dann haben Sie nicht mehr die Budgets. Und worüber wir jetzt sprechen, also die beiden Beispiele, die ich Ihnen genannt habe, reklamiere ich, weil Sie kaum noch die Leute haben, die diese Fragen stellen. Sie haben sie nicht mehr in den Sendern und Sie haben, wenn irgendwann diese Fragen auftauchen, auch nicht mehr die Autoren, die diese Fragen bearbeiten können. Es gibt eine Renaissance des investigativen Journalismus. Damit hausieren ARD und ZDF. Alle fordern im Moment investigative Stoffe. Sie haben die Leute nicht mehr, die es machen können.
Herr Unger, ist das die Rekrutierungspolitik, die auch ARD und ZDF zu vertreten haben, die er gerade skizziert hat?
Nein, das hat ganz stark wirklich auch mit Mitteln zu tun. Da hat Stefan Lambi recht. Natürlich hat es diese Verdrängung in den Etats gegeben, da würde ich zustimmen. Und ich würde unterstützen, dass wir bei der Mittelverteilung in den Häusern innerhalb der ARD natürlich stärker wieder auf das Dokumentarische achten. Ich nenne ein Beispiel. Natürlich ist es bedauerlich, dass die berühmte Reihe Die Story vom WDR, sicherlich eine der besten Reihen in dem Bereich überhaupt, es nur noch selten geschafft hat, in das erste Programm zu kommen. Es kippt aber gerade wieder zurück, das haben Sie richtig erwähnt. Es gibt eine gewisse Rückbesinnung und auch durchaus eine Initiative innerhalb der ARD, gerade wieder diese investigativen journalistischen Stoffe anzupacken.
Aber einen Gedanken noch, dann kommen Sie da als zweites dran, bitte um Entschuldigung, aber die Wertschöpfungskette, die Herr Lambi gerade skizziert hat, das war sehr harmlos, was er gesagt hat in der Rhetorik, aber im Ergebnis fundamental. Er sagt ja, diese Art der Platzierung führt dazu, dass gar nicht mehr genug Autoren da sind, die im Zweifelsfall diese Stoffe präsentieren können. Und das ist ja, wenn man öffentlich-rechtlichen Rundfunk vom Auftrag her sieht, doch wirklich ein bodenloser, harter Skandal.
Ich würde dem nicht widersprechen.
Sie würden
ich würde dem nicht widersprechen.
Das ist so, ich würde dem vehement widersprechen. Sie würden widersprechen.
Ich würde da vehement widersprechen.
Bitte?
Also zum einen geht es um dokumentarische Filme auch und nicht nur um Journalismus. Also wenn wir über den dokumentarischen Sendeplatz reden, reden wir nicht über Reportage oder auch über Reportage, aber vor allem über eben, was vorhin schon gesagt wurde, der dokumentarische Film ist ein künstlerisches Werk. Also investigativer Journalismus und Dokumentarfilm sind durchaus eine weite Bandbreite und verschiedene Formen, die wir anbieten können als Dokumentarfilmer. Und es gibt natürlich Autoren, die vorbereitet sind auf solche Themen, die die im Blick haben und auch dazu Filme machen könnten. Nur sind das manchmal nicht die, die, mit der die Redaktion schon lange zusammengearbeitet hat. Ja? Und wenn man jemanden nicht kennt, mit dem man schon mal erfolgreich gearbeitet hat, liest man das Exposé vielleicht erst an 10. Stelle und nicht sofort. Und zum anderen möchte ich ganz unbedingt noch mal darauf aufmerksam machen, dass das der öffentlich-rechtliche Rundfunk, also Fernsehen und Rundfunk, kein Mäzenatentum sind, sondern das sind Gebühren, die auch von Menschen, die an kulturellen Sachen interessiert sind, genauso gezahlt werden wie an denen, von denen, die mehr Zeit haben zum Fernsehen oder eine größere Affinität zu Doku-Soaps oder Soaps oder Daily-Soaps haben, und dass der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Fernsehens daran besteht, auch den Menschen etwas anzubieten, die durchaus weitergehende Interessen haben. Das steht im Rundfunkauftrag.
Ich würde gerne noch gleich was anschließen. Die von Herrn Unger auch angesprochene Entwicklung, also in dieser Situation, dass wir alle nicht mehr so recht wissen, wofür machen wir eigentlich, also Internet und die Jugend und das ältere Publikum, also ich möchte ja auch, dass meine Filme gesehen werden. Ich möchte nur nicht, dass die Quote das einzige Maß ist, das dann sagt hinterher, das war gut oder hat das Ganze gerechtfertigt oder nicht. Aber da braucht es auch eine gemeinsame Entwicklung. Und die Entwicklung hat auch damit zu tun, dass irgendwie es bezahlt sein muss. Ich kann nicht alleine für mich entwickeln. Auch ich würde gerne ab und zu mal in einem größeren Rahmen, wie das bei 24 Stunden Berlin oder auch 20 mal Brandenburger, arbeiten, weil man einen anderen Austausch auch hat mit anderen Kollegen. Das hat man sonst nicht. Das kann man sich auch nicht leisten. Ich kann mir keine zwei Drehbuchautoren oder Rechercheure leisten, wenn ich ein Thema entwickle. Das ist einfach nicht drin.
Gut, wir haben zwei Marschrichtungen in der Tendenz. Herr Lambi sagt, dass durch diese Art der Programmierung Kompetenzen vernichtet werden. Und Sie sagen ergänzend, es gibt genug kompetente Autoren, die kommen nur nicht zum Zuge. Beides keine besonders gute Bilanz, Herr Unger.
Das sind natürlich zwei verschiedene Genres, über die wir gerade sprechen.
Ja,
also die politische investigative Dokumentation ist natürlich ein sehr komplexes, anspruchsvolles Gebilde. Ich glaube, dass das Vertrauen zwischen Autoren und Redaktion und Produktionsfirma wichtig ist. Bei solchen Produktionen, bei anderen auch. Aber das ist ja wirklich sehr interessante, heiße Ware. Da würde auch ich als Redakteur sagen, ich würde jetzt nicht automatisch, wenn es um ein investigatives Stück über Bundespolitik oder Bankenskandal geht, sofort mit jedem Autoren oder jeder Produktionsfirma zusammenarbeiten. Das ist ein Genre. Das, was Sie sagen, es gibt genügend Filmemacher und Autoren, stimmt. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir sogar sagen, es gibt zu viele. Das ist eine große Tragödie, weil überall hervorragend ausgebildet wird, in jedem Bundesland. Wir haben hier allein in Berlin mehrere Filmhochschulen mit tollen Leuten. Und wir können die natürlich nicht alle aufnehmen. Wir versuchen es dann in kleineren Rahmen, zum Beispiel bei diesem schon erwähnten Brandenburg-Projekt oder jetzt in der Themenwoche in der ARD, die ansteht, mit jungen Leuten von den Filmhochschulen zusammenzuarbeiten. Aber in der Tat sind das immer nur Tüpfelchen und natürlich sind es keine dauerhaften Strukturen. Das sind aber zwei Felder, die investigative Dokumentation und wie rekrutieren wir generell Filmemacher nach.
Wir haben das nur sozusagen mit einem überwölbenden Dach gesagt. Zwei verschiedene Tendenzen in den Genres. Aber
beides wird an den Rand gedrängt.
Richtig. Genau das muss man festhalten. Und Herr Unger, Sie kommen häufiger dran, weil Sie auch was vertreten müssen. Sie waren ja selbst in der sogenannten AG Montag. Das sind die Hierarchen, Abteilungsleiter in der ARD, die sich getroffen haben. Und da ist zum Beispiel bei dem Protokoll Themenspektrum für Dokumentation auf dem Montagsplatz sind fünf Genres thematisiert worden, die Sie mit skizziert haben. Und nur an den Feldern sieht man schon, wohin der Zug läuft. Das erste ist zu den Themenfeldern Näheversprechen, MeToo-Effekt. Beispiel Volkskrankheiten, Nichtraucherverbot, Volksdroge, Alkohol, Scheidung, Seitensprünge. Dann kommt zweitens thematisches Genre der Gala-Effekt. Die traurige Welt der Models, Sex im 21. Jahrhundert, die Welt der Milliardäre. Dann kommen drittens fremde Welten. Beispiel Deutschland AD, allein um die Welt. Viertens kommt Aufreger der Woche, zeitnahe Skandale. Naja. Und fünftens, das will ich verabkürzen, Themen im Umfeld von Jahrestagen und TV-Events, Umfeld der europäischen Weltmeisterschaften, die Welt der Fußballfrauen, Mythos Yogi und so weiter. Ich erspare Ihnen den Rest. Kann man daraus nicht eine Tendenz in den fünf Vorgaben, die nur ich jetzt zitiert habe, sehen, dass die ARD in dem Fall und auch die Programmmacher einen bestimmten Stoff bevorzugen?
Ich glaube, dass wir in der Tat über viele Jahre hinweg zu sehr auf Format und Mainstream gesetzt haben. Ich glaube, dass da aber eine Rückbesinnung gerade stattfindet, weil wir sehen, dass das auch nicht immer zieht, was die Quote angeht und eben auch keine anderen Effekte hat. Und deshalb bin ich jetzt zum Beispiel ganz hoffnungsfroh, dass die ARD ja in Teilen reagiert hat, zum Beispiel auf den Montag jetzt mit der Doppeldoku. Da laufen auch sehr andere Feature. Ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben, zum Beispiel zur Russlandwahl hatten wir zwei exzellente Filme, einen sehr schönen Dokumentarfilm über Putin, vom NDR produziert, von Hubert Seipel, ausgezeichneter Autor aus der Storyschule. Und danach eine Dokumentation zu Russland vor der Wahl. Das waren zwei tolle Filme, die nicht Volkskrankheiten betreffen. Und ich würde es auch nicht immer gegeneinander ausspielen. Auch eine sehr gut gemachte Reihe über Volkskrankheiten kann ein gutes Programm sein.
Herr Lambi, sehen Sie aus Ihrer Praxiserfahrung auch die von Herrn Unger skizzierte Rückbesinnung?
Am Schreibtisch und in Sonntagsreden, ja. Und in Ausnahmen, was die Programmierung betrifft. Wir haben es eben gemeinsam festgestellt, es hat in den letzten Wochen ein paar Erfolgserlebnisse gegeben und meine Hoffnung ist, dass die Redakteure von ARD und ZDF da zur Vernunft kommen und sich selbst beflügeln durch diese Erfolgserlebnisse. Aber nochmal, wir müssen nicht über Ausnahmen reden, wir müssen über die Produktionsbedingungen einer ganzen Branche sprechen, über die gesellschaftliche Verankerung, über den Auftrag des Systems. Und da geht es nicht nur darum, ob mal eine Produktion gelingt oder nicht. Natürlich gelingt mal eine Produktion. Wir können alle prima Beispiele anführen. Sie in Ihrer Juryarbeit, Sie mit 24 Stunden Berlin. Hervorragende Ausnahmen. Wir müssen darüber reden, wie sich die ganze Branche entwickelt. Und das Selbstverständnis nochmal, nicht nur der Redakteure, sondern auch Autoren, muss sich in eine andere Richtung entwickeln. Ich nenne Ihnen eine Möglichkeit. Wir stehen alle in einer Konkurrenz um Aufmerksamkeit. Und egal, was wir tun, solange es im Fernsehen passiert, muss aus meiner Sicht ein Event sein. Das gelingt mal bei Putin, Doppelprogrammierung, darüber wird geschrieben. Es gelingt bei Honecker, es gelingt bei Contergan. Das sind Events in bestimmten Umfängen. Darüber muss geschrieben, darüber muss diskutiert werden. Das hat mit der Stoffauswahl zu tun, es hat auch mit der Inszenierung, der Orchestrierung in Printmedien zu tun. Das kommt zu kurz. Dieses Verständnis darüber, was eigentlich wichtig ist und was dann auch wichtig im Programm ist, das ist in den letzten Jahren verloren gegangen.
Vergessen Sie nicht, Ihre Anstellung zu ehren.